Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögst du Gott begegnen, Veränderung erleben und beschenkt werden, um andere Menschen zu beschenken.
Wer von euch fährt gerne auf der Schweizer Autobahn? Okay, sind vielleicht 20%. Wer fährt denn gerne auf der deutschen Autobahn? Okay, es gehen ein paar mehr, Hände hoch. Dritte und entscheidende Frage, wer fährt gerne auf der italienischen Autobahn? Okay. Während den Herbstferien habe ich mal wieder zwei Sachen gelernt. Für Italiener sind Tempolimits nur Dekorationsschilder neben der italienischen Autobahn und werden nicht beachtet. Für einige Schweizer sind Tempolimits nur Dekorationsschilder neben der italienischen Autobahn und werden auch nicht beachtet. Wir waren also als Familie unterwegs, zurück aus der Toskana heim nach St. Gallen. Die Autobahn war abschüssig. Tempolimit 60, Baustelle. Wir sind schon 80 gefahren. Gemütliche 80. Und auf einmal schaue ich in den Rückspiegel und sehe, da ist ein LKW auf unserer Stoßstange. Ich habe mal auf 100 erhöht und der LKW war immer noch an der Stoßstange. Ich habe mal Geschwindigkeit reduziert, der LKW hat aber nicht überholt. Ich habe mich versucht, mal links raus, überholt er mich rechts, wollte auch nicht. Und dann habe ich überlegt, ja, man könnte es ja noch irgendwie so zurückfallen lassen und er fährt an mir vorbei und so. Das Problem war die linke Spur, da waren halt die Italiener, die Schweizer und die Deutschen, die mit 160 auf der Autobahn durch die Baustelle geflogen sind. Und in dem Moment habe ich mich so bedrängt gefühlt. Ich glaube, im Straßenverkehr habe ich mich noch nie so bedrängt gefühlt. Das Auto voll mit meiner Familie, Campingzeugs. Glücklicherweise hatten wir noch die Velos auf die Anhängerkupplung. Das heißt, Auto, die Velos und dann der Truck, der LKW. Aber das hat es ja auch nicht besser gemacht. Aber wie verhält man sich am besten in so einer Situation? Wie verhalte ich mich, wenn ich bedrängt werde, wenn ich im Straßenverkehr, oder wir heben das jetzt schon auf die Ebene, wenn ich im Leben verfolgt und bedrängt werde, wie verhalte ich mich dann am besten? Wir gehen heute einen Schritt weiter in unserer Serie zur Offenbarung des Johannes. Dreh dich doch mal zu deiner Nachbarin, deinem Nachbarn und frag sie mal, ob sie heute Morgen bereit ist, Zukünftiges zu trainieren oder doch besser noch einen zweiten Kaffee getrunken hätte. Frag mal, wie die Stimmung ist. An der Stelle begrüße ich alle im Livestream. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, zur Nespresso-Maschine zu gehen, Kapsel rein, Deckel drauf und zzzz. Also, heute geht es um Verfolgung. Es geht um Zeiten, wo die Kirche, wo Christen bedrängt werden. Neben der Verführung, das haben wir so die letzten drei Wochen angeschaut, ist eben die Verfolgung die zweite große Waffe des Teufels. Nach Open Doors, einer Organisation, die im Dienste verfolgten Christen weltweit steht, werden 2022 wegen ihres Glaubens mehr als 360 Millionen Christen, 360 Millionen Christen weltweit verfolgt. Wir reden hier von einer intensiven Verfolgung, von einer Diskriminierung. Und speziell dieses Jahr hat das zugenommen. Und Open Doors, sie skizzieren unterschiedliche Entwicklungen auf der Welt. Ich lese einfach mal vier vor. Der Sieg der Taliban bestärkt extremistisch-islamische Gruppierungen in Afrika und Asien in ihrem Ziel, auch andere Regierungen zu stürzen und Länder einzunehmen. Zum Beispiel Christen in Afghanistan, die entdeckt werden, droht die Ermordung. Im Jahr 2021 wurden etwa 84 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben, entweder innerhalb ihres eigenen Landes oder 26 Millionen davon über die Grenzen hinweg. Und viele von ihnen sind Christen, die verfolgt werden und die fliehen müssen. Chinas Modell einer ideologischen und zentralisierten Kontrolle der Religion wird exportiert. Vorschriften, Anordnung und so weiter. Durch immer striktere staatliche Regeln sind zahlreiche christliche Inhalte zum Beispiel und auch Bibeln im Internet verschwunden. Also den Zugang zum Internet, wo sie haben. Und dann eine Sache, die ich selber nicht wahrgenommen hat, aber die mir nochmal die Augen aufgemacht hat. Autoritäre Regierungen und Kriminelle nutzten Covid-Beschränkungen für Druck auf die Kirche. Von Westafrika bis Mittelamerika nutzten islamische und oder organisierte kriminelle Gruppen die Fokussierung von Regierungen auf die Bekämpfung der Pandemie dazu, ihre Macht und territoriale Kontrolle weiter zu festigen oder auszuweiten. Wir sehen das in China, wo mittlerweile jede staatlich genehmige religiöse Einrichtung mit einer Überwachungskamera ausgestattet ist. Heute startet die Fußball-WM in Katar. Katar steht wegen massiver Menschenrechtsverletzungen in Kritik, aber auch die Religionsfreiheit in diesem wohlhabenden Ölstaat ist stark eingeschränkt. Auf dem Weltverfolgungsindex, wo bewertet, wo Christen am meisten auf der Welt verfolgt werden, steht Katar auf Platz 18. Wie passt das Gesagte und das Thema Verfolgung, Bedrängnis jetzt in unseren Umkreis, in unser modernes Christsein hier in St. Gallen und Umgebung? Ich weiß noch ganz genau, ich war so 2-3 Jahre Christ und ich hatte Probleme damit, mich zu identifizieren für andere Menschen, speziell für verfolgte Christen, für Missionare, die irgendwo auf der Welt tätig sind, zu beten. Und ich habe gedacht, habe ich nur das Problem oder geht es anderen auch so? Ich habe das Gespräch gesucht mit zwei christlichen Leitern und diese beiden Leiter, die haben mir zwei Perspektiven gegeben, die mich heute noch verfolgen. Weil ich hatte das Problem, ich habe ja keine Beziehung zu diesen Menschen, für die ich beten sollte. Ich kenne den Missionar noch gar nicht und was der da in Ecuador oder in Afrika oder so. Das hat mich ja nicht irgendwie getroffen, das war alles so weit weg. Und unterm Strich war es vielleicht auch die Frage, wenn da, wo ich bete, macht das überhaupt einen Unterschied, 1000 Kilometer südlich oder östlich oder westlich und was auch immer. Und diese beiden Männer, die haben mir die zwei folgenden Perspektiven mitgegeben. Und die erste Perspektive möchte ich mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer zusammenfassen. Christen rufen nicht erst die Erfahrungen am eigenen Leibe, sondern die Erfahrungen am Leibe der Brüder, Klammer auf, Schwestern, Klammer zu, um deren Willen Christus gelitten hat, zur Tat und zum Mitleiden. Es kommt von Dietrich Bonhoeffers Buch Widerstand und Ergebung. Als Christenheit weltweit sind wir verbunden in Jesus Christus. Und wenn im Bild gesprochen ein Körperteil leidet, dann soll, muss der Rest vom Körper mitleiden, sich mit diesem Schmerz identifizieren, aushelfen, mittragen. Das ist das Bild hier. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, das irgendwie mitzunehmen, dieses Anliegen für verfolgte Christen einzustehen. Das Erste, und das werden wir später noch machen, wir werden beten für die Geschwister im Glauben. Aber es geht, glaube ich, auch darum, sich zu informieren, mal wahrzunehmen, was läuft da gerade auf der Welt. Ich habe im Ausgang eine Zeitschrift ausgelegt, das ist ein IDEA-Spezial, Christenverfolgung 2022-2023, der angesprochene Weltverfolgungsindex, dort, wo der Glaube am meisten kostet, der ist in der Mitte. Es ist über Katar, es sind unterschiedliche Länderporträts, da sind die Organisationen, die im Dienst sind. Bitte informiert euch und lasst euch bewegen von diesen Sachen. Eine zweite Perspektive aus diesem Gespräch vor vielen Jahren war ein Bibelvers, wo diese beiden Männer mit mir geteilt haben, Epheser 6,12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Sie haben so gesagt, Toffi, du stehst im Kampf. Als Christen stehen wir in einem ständigen Kampf. Um uns herum gibt es eine Bedrängnis. Es wird um dein Herz, deine Aufmerksamkeit, deine Gedanken gekämpft. Hab nicht das Gefühl, dass du irgendwie nicht verfolgt wirst, sondern es geht einiges ab in der unsichtbaren Welt. Auch wenn du das Gefühl hast, du lebst vielleicht in einem Land, wo du an deinem Körper selber keine Verfolgung erlebst. In diesem gleichen Kapitel Epheser 6, 18 schreibt Paulus der Gemeinde in Ephesus noch Folgendes. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott ständig für alle Christen. Und ich hatte den Eindruck, dass wir das machen sollen, als Teil von der Predigt, dass wir einstehen für alle Christen heute Morgen. Ob hier in der Stammi oder auch im Livestream. Lasst uns gemeinsam beten mit unserem Sitznachbarn oder auch alleine in der Stille. Ich habe Gebetsanliegen mitgebracht, die können euch inspirieren. Lasst uns beten, dass Gott verfolgten Christen die richtigen Worte schenkt. Dass verfolgte Christen selbst in ihrer Schwäche Frieden in Gott finden. Dass sie in Bedrängnis an dem festhalten können, was größer ist als sie. Dass Gott verfolgten Christen hilft, so wie es seinem Willen entspricht. Und dann das Letzte, dass das Zeugnis der verfolgten Christen die berührt, die ihnen schaden wollen. Stammi, können wir beten für die verfolgte Kirche? Ich lade euch ein, ihr könnt auch aufstehen, miteinander zu euch drehen. Wenn du ein Gast heute hier bist, darfst einfach lächeln, kannst ruhig sein, kannst dir die Anliegen durchlegen und danach machen wir weiter. Und Jesus, wir wollen uns eins machen mit der verfolgten Kirche heute Morgen. Wir möchten dich bitten für unsere Brüder und Schwestern, dass du ihnen heute Morgen ganz nah bist. Jesus, du siehst Familien, die auseinandergebrochen sind. Du siehst Menschen, die im Gefängnis leiden müssen. Und Jesus, wir können vieles von dem nicht nachvollziehen. Aber da, wo deine Kirche leidet, komm du und schenk du, dass Menschen berührt werden von dem Zeugnis der verfolgten Kirche, von dem Zeugnis, dass Menschen bewegt werden, dass Gefangene freikommen, dass Familien wieder zusammengeführt werden. Jesus, schenk du Kraft, Perspektive und Hoffnung, gerade in den hoffnungslosesten Situationen, in den Momenten, wo Menschen weit weg von ihrem eigenen Land, von zu Hause sind. Danke bist du ein Gott, der sich kümmert um alle Christen, alle deine Kinder. Amen. Das war jetzt offiziell die längste Einleitung, die ich jemals in der Predigt hatte. Und ich hoffe, dass wir jetzt wach und bereit sind, in Offenbarung Kapitel 17 einzusteigen. Einfach noch zur Erinnerung, wir sind in einer apokalyptischen Literatur mit einer prophetisch-visionären Sprache. Auch im heutigen Text, da begegnen uns Bilder, Symbole, Zahlen, fast gefühlt in jedem Vers. Und vieles von dem ist irgendwie komisch für uns als Leser heute. Es ist irgendwie ganz weit weg von dem, was wir vielleicht in so unserem Lebensalltag haben. Einiges ist unverständlich, wird auch noch diskutiert. Und auf den ersten Blick ist es irgendwie auch nicht relevant für uns. Aber ich glaube vor allem, das Kapitel 17 ist hochrelevant für uns. Ich lade euch ein in einen langen, langen Bibeltext. Ihr könnt ihn mitlesen. Und zwar betitelt die große Hure und das Tier mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern. Einer von den 7 Engeln mit den 7 Schalen trat zu mir und sagte, komm, ich will dir zeigen, wie Gott die große Hure richten wird, deren Einfluss so weit reicht wie die vielen Wasserläufe, an denen sie thront. Die Hure, deren Liebhaber die Mächtigen der ganzen Erde waren und die mit dem Wein ihrer Unmoral die ganze Menschheit betrunken gemacht hat. Darauf nahm der Geist Gottes Besitz von mir, also von Johannes, und ich sah mich vom Engel in eine Wüste versetzt. Dort sah ich eine Frau, die auf einem scharlachroten Tier saß. Das Tier hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und war über und über mit Namen bedeckt, mit denen Gott verhöhnt wurde. Die Frau selbst war in Purpur und scharlachrote Seide gekleidet und alles in ihr glitzerte von Gold, Edelsteinen und Perlen. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der überquoll von den Abscheulichkeiten ihrer Götzenverehrung und vom widerlichen Schmutz ihrer Unmoral. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn. Babylon. Die Mächtige, die Mutter aller Hurer und die Urheberin aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Ich sah, dass die Frau betrunken war, berauscht vom Blut derer, die zu Gottes heiligem Volk gehörten und wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus umgebracht worden waren. Mich schauderte vor Entsetzen, als ich die Frau sah. Aber der Engel sagte zu mir, warum bist du so entsetzt? Ich werde dir erklären, welches Geheimnis sich hinter dieser Frau verbirgt. Hinter ihr und dem Tier mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern, auf dem sie sitzt. Das Tier, das du gesehen hast, war schon einmal da. Und obwohl es jetzt nicht mehr da ist, wird es wieder aus dem Abgrund heraufsteigen, doch nur, um dann endgültig ins Verderben zu gehen. Alle Bewohner der Erde, alle, außer denen, deren Name seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens eingetragen sind, werden fassungslos sein vor Staunen. Wenn sie das Tier wiederkommen sehen, das schon einmal da war und gegenwärtig nicht da ist. Hier ist Verstand nötig. Hier braucht es Weisheit von Gott. Die sieben Köpfe des Tieres sind sieben Hügel. Auf diesen thront die Frau. Gleichzeitig stehen die sieben Köpfe für sieben Könige, von denen fünf schon gestürzt sind und einer jetzt an der Macht ist. Der letzte dieser sieben Könige ist noch nicht gekommen, aber wenn er kommt, wird seine Herrschaft, so ist es ihm bestimmt, nur von kurzer Dauer sein. Das Tier, das schon einmal da war und jetzt nicht mehr da ist, ist ein achter König und zugleich einer der sieben und er geht einem Verderben entgegen. Die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind die zehn Könige, die ihre Herrschaft noch nicht angetreten haben. Doch an der Seite des Tieres werden sie für eine Stunde zu königlicher Macht aufsteigen. Und der letzte Vers, diese zehn verfolgen alle dasselbe Ziel und stellen ihre ganze Kraft und Macht in den Dienst des Tieres. Wow, Offenbarung. Worüber stolpern wir? Sofort über die Hure. Der Leser der Offenbarung im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus, die sind nicht über das Wort gestolpert. Für sie war klar, Johannes spricht hier von der Stadt Rom. Hure im heutigen Sprachgebrauch eine Beleidigung und es ist schon eine spezielle Ausdrucksweise, um eine Stadt zu beschreiben. Im Alten Testament werden jedoch sittenlose, gottlose und gegen Gott ungehorsame Städte mehrfach als Hure bezeichnet. Ninive wird als Hure bezeichnet, Tyrios und selbst Jerusalem wird in Jesaja 1,12 und auch von Hesekiel als Hure bezeichnet. Ein damaliges Erkennungsmerkmal von einer Hure, von einer Prostituierten, war das Tragen eines Stirnbandes. Und über dieses Stirnband erfahren wir den Namen der Hure in Vers 5. Babylon, die Mächtige, die Mutter aller Hurer und die Urheberin aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Den Ursprung von Babylon finden wir im ersten Buch der Bibel. Vielleicht ist uns die Geschichte rund um den Turmbau zu Babel aus Genesis 11 bekannt. Die Menschen vereinen sich gegen Gott. Die Menschheit lehnt Gott ab. Und das mächtigste Babylon eben zur Zeit von Johannes, dem Schreiber der Offenbarung, das war eben Rom inklusive des Römischen Reiches. Uns begegnet hier aber eine hübsche, gekleidete Frau. Sie wird von Johannes noch viel mehr als eine Königin beschrieben. Aber doch ist sie eine verlockende Hure. Sie hat Einfluss, sie hat Macht. Sie appelliert an die Lust und das Ego der Menschen. Zusammenfassend sehe ich in diesen Versen, wo wir gerade gelesen haben, drei verlockende Lügen, die Hure den Menschen zuruft oder auch so ins Ohr reinflüstert. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch heute noch diese Lügen hören können und sie begegnen uns auch im Kontext der Kirche. Bevor wir in die drei Lügen reingehen, eine Randbemerkung. In der Offenbarung überlesen wir sehr schnell Sachen. Ich möchte noch kurz hinweisen auf Vers 3. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel in eine Wüste versetzt. Die Wüste, der Ort, wo Jesus vom Teufel versucht wurde. Und in was wurde Jesus versucht? Macht, Power, Einfluss, Sättigung der körperlichen Bedürfnisse. Wir können das nachlesen in Matthäus Kapitel 4. Eine erste Lüge, die ich bei der Hure sehe, du gehörst niemandem. Du bist dein eigener Chef. Du bist autonom, ganz individuell. Du brauchst dich nur um dich kümmern. Macht und Einfluss sind die richtigen und wichtigsten Ziele für dein Leben. Und dann redet sie weiter. Du kannst dir deine Wünsche in dieser Welt erfüllen. Was sagt die Hure? Ich bin so schön. Komm zu mir mit all deinen materiellen Wünschen, deinen unausgesprochenen Sehnsüchten, deinen sexuellen Fantasien. Ich kann sie befriedigen und ich habe Wein, der dich deine Sorgen vergessen lässt. Was für eine Einladung, die die Hure da macht. Und eine dritte Lüge: Du fällst sowieso wieder, du stolperst sowieso wieder im Leben. Ich bin so mächtig, dass es sich nicht lohnt, gegen mich anzukämpfen. Ich bin so einflussreich, höre auf, gegen diesen Strom anzuschwimmen. Verschwende deine Energie nicht, komm zu mir und wir schwimmen gemeinsam. Eine kurze Reflexionsfrage für uns. Glaubst du, dass die Welt, in der wir heute leben, alles anbietet, um deine und meine Sehnsüchte, Bedürfnisse, Fantasien zu stillen? Überleg dir das mal. Die Frage, die dahinter ist, ich nehme dieses Symbol des goldenen Bechers. Trinke ich lieber aus diesem schönen, goldenen, angepriesenen, goldenen Becher, der glitzert, oder aus so einem stinknormalen Glas, wo ich da aus der Küche der Stammi habe, weiß gar nicht, wie sauber das ist. Ich danke allen, die gestern die Küche sauber gemacht haben, das ist blitzerein. Aber wo trinke ich lieber raus? Aus dem schönen Becher, der mir verspricht vieles, oder aus diesem Glas? Natürlich, Entschuldigung, ich stelle hier eine rhetorische Frage. Habt ihr eh erkannt? Mir geht es nicht darum, dass Christen totale Spaßbremsen sein sollen und dass sie weltfremd durchs Leben gehen sollen. Ich glaube, wir haben jeden Grund, das Leben zu genießen. Mir kommt Psalm 37, die Verse 4 und 5 in den Sinn. Finde deine Lebensfreude im Herrn und er wird dir das geben, wonach dein Herz sich sehnt. Vertrau auf den Weg dem Herrn an. Vertrau deinen Weg dem Herrn an. Setz dein Vertrauen auf ihn und er wird handeln. Das Vertrauen in Jesus setzen bedeutet, sein ganzes Leben in seine Hände zu geben. Wir reden da auch gern von Hingabe. Wir geben unser Leben hin. Und wenn wir das immer wieder tun, dann ist jetzt auch Gott nicht eine Spaßbremse. Sie sagt, ah nee, die Sehnsucht nicht und das will ich nicht und auch nicht hier, sondern er wird handeln. Er sieht unser Herz. Wenn wir ihm vertrauen, schenkt er auch uns Vertrauen und so weiter. Also, Rom, eine Stadt, die Menschen mit Lügen und Versprechen in ihren Bann gezogen hat. Der römische Historiker Tacitus bezeichnete Rom einmal als einen Ort, an dem alle Scheußlichkeiten und Schändlichkeiten der Welt ein Rendezvous hatten. Und mitten in diese Zivilisation hinein baut Jesus Kirche. Überlegt mal, genau in dieses Umfeld hinein baut Jesus Kirche. Frauen und Männer, die überwältigt sind vom Evangelium, von Tod und Auferstehung, von Hoffnung, von Leben, mitten rein in dieses Rom. Männer und Frauen, Kinder eingeschlossen, die versuchen, in diesem Umfeld kompromisslos Jesus nachzufolgen. Die versuchen, in diesem Licht zu wandeln. Und links und rechts, da ist, ich will gar nicht wissen, die sind unterwegs und hier wird ein Becher angeboten. Und da, ich hätte meinen Lebensdurst in Rom an jeder Ecke stillen können. Und diese Menschen, diese Christen entscheiden sich, aus dem Glas zu trinken. Und ihren Lebensdurst bei Jesus zu stillen und den Fokus auf Jesus zu behalten. Und dann lesen wir in Vers 6, ich sah, dass die Frau betrunken war, berauscht vom Blut derer, die zu Gottes heiligem Volk gehörten und wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus umgebracht worden waren. Rom hatte ein teuflisches Vergnügen daran, Christen zu Tode zu hetzen. Sie war berauscht, Christen zu verfolgen. Einige Bibelausleger gehen davon aus, dass es hier eine Anspielung auf den großen Brand in Rom im Jahre 64 nach Christus ist. Das Feuer, das muss über eine Woche lang gewütet haben, Privathäuser, öffentliche Gebäude und Tempel sind zerstört worden. Das haben wir vielleicht im Geschichtsunterricht mal durchgenommen. Böse Zungen behaupteten, dass Kaiser Nero selbst das Feuer gelegt hat. Warum? Weil er als Kaiser von einer großen Bauleidenschaft besessen war. Er wollte sich zeigen, seine Stärke in Gebäuden, in Wunderprachtbauten. Und für Nero, der hat das Gerücht gehört und für ihn war klar, ich habe einen Sündenbock und zwar die Christen. Ich möchte zitieren aus einer außerbiblischen Schrift, der Annales eben von Tacitus, diesem römischen Historiker, den ich eben schon zitiert habe. Es ist jetzt nicht ganz kinderfreundlich, falls hier noch Kinder im Raum sind, liebe Eltern, ihr müsst das wissen. Ich lese vor diesen Tacitus, um also diese Gerüchte niederzuschlagen, schob Nero die Schuld auf andere und belegte mit den ausgesuchtesten Strafen jene Menschen, die das Volk wegen ihrer Schandtaten hasste und Christen nannte. Ihr Namensgeber Christus war unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Für kurze Zeit war jene heillose Schwärmerei dadurch unterdrückt, brach aber aufs Neue aus, nicht allein in Judäa, von wo das Unheil ausgegangen war, sondern auch in der Hauptstadt, in die von überall her alle Gräuel und Schändlichkeiten zusammenströmen und Unklang finden. Also ein Historiker bestätigt, Kirche wird gebaut in Rom in der damaligen Zeit. Daher wurden zuerst diejenigen ergriffen, die Geständnisse ablegten, sodann auf ihre Angaben hin eine gewaltige Menge Menschen, die weniger wegen der ihnen zur Last gelegten Brandstiftung als wegen ihres allgemeinen Menschenhasses als überführt galten, also total kritisch den Christen gegenüber. Mit denen, die zum Tod bestimmt waren, trieb man noch Hohn. In Felle wilder Tiere eingenäht, wurden sie von Hunden zerfleischt oder mussten ans Kreuz geschlagen und angezündet nach Einbruch der Dunkelheit als nächtliche Beleuchtung brennen. Seinen eigenen Garten hatte Nero zu diesem Schaustück hergegeben und gab ein Zirkusspiel, wobei er sich im Kostüm eines Wagenlenkers unter das Volk mischte oder auf dem Wagen stand. So strafbar daher auch jene Menschen waren und so sehr sie die äußersten Strafen verdient hatten, regte sich doch Mitleid, weil sie nicht dem Nutzen der Allgemeinheit, sondern der Grausamkeit eines Einzigen geopfert würden. Spüren wir so ein bisschen, was passiert, wenn Christen verfolgt werden? Damals in Rom, spüren wir ein bisschen, was mit diesen 360 Millionen Christen passiert, die heute auf der Flucht werden? Spüren wir in irgendeiner Form, was auf die Kirche, auf die Braut des Lammes zukommen wird? Wir gehen nochmal zurück in Offenbarung Kapitel 17. Dort geht es schließlich ja um das Tier, die sieben Hügel, Köpfe, Könige und Hörner. Die sieben Hügel ist eine weitere Indiz für Rom, die sieben Hügel, die es in der Stadt Rom gibt. Und dann die Köpfe, Könige, Hörner, die sind historisch schwer zu belegen. Es gibt Theorien, da kann man sich reinlesen, aber letztendlich sind es auch wieder Symbole für Power, Autorität, Macht und Stärke. Mögt ihr noch? Soll man ein bisschen noch aus dem Dunkeln rauskommen? Ich habe noch drei Wahrheiten, die wir auch in Johannes 17 finden. Und denen möchten wir jetzt noch ein bisschen Raum geben. Wenn wir weiterlesen in Johannes 17, 14, da lesen wir Folgendes. Gemeinsam werden sie gegen das Lamm in den Kampf ziehen. Aber das Lamm wird sie besiegen, denn es ist Herr über alle Herren und König über alle Könige. Und mit ihm siegen werden alle, die bei ihm sind, die von Gott Berufenen und Auserwählten, die treuesten Mitstreiter des Lammes. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der Text ist hinter euch, dass es fehlt irgendwie der Kampf. Gemeinsam werden sie gegen das Lamm in den Kampf ziehen, also die ziehen los und dann kommt irgendwie nichts, aber das Lamm wird sie besiegen. Jesus ist der Sieger, Punkt. Das Lamm kann nicht besiegt werden und wir, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut hat, die erste Wahrheit, dann gehöre ich auf die Seite des Siegers. Dieser Sieger, Gott selbst, der mich als sein Gegenüber geschaffen hat. Wir sind Mitstreiter von diesem Sieger. Wenn wir weitergehen in Vers 16, die 10 Hörnern, die du gesehen hast, also die 10 Könige, werden sich zusammen mit dem Tier, jetzt aufpassen, gegen die Hure wenden. In ihrem Hass auf sie werden sie alles rauben, sodass sie nackt und mit leeren Händen dasteht. Zuletzt werden sie ihr Fleisch fressen und das von ihr übrig bleibt, verbrennen. Und so weiter. Wir sehen hier, ich werde von der Huri Babylon enttäuscht werden. Die Hure kann sich am Ende nichtmals um sich selber mehr kümmern. Alles wendet sich gegen sie. So wie so eine Seifenblase zerplatzt, wird auch all diese Wünsche, Sehnsüchte, Macht und Einfluss zerplatzen. Und Jesus dagegen, er schickt uns den Heiligen Geist. Einen Helfer und einen Tröster, der uns zur Seite steht in allen Höhen und Tiefen, die wir begegnen in unserem Alltag. Und dann der letzte Vers vom Kapitel 17, da heißt es, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über alle Könige der Erde regiert. Am Ende werde ich bei der Frau stehen. Frau, Braut, Lamm, Jesus, die mich nicht fallen lässt. Wir werden im Fortlaufen der Serie, im Kapitel 21, 22, werden wir noch mehr von dieser Frau und auch von dieser Stadt hören. Zum Schluss, lass uns nochmal herauszoomen. Wir sind in apokalyptischen Literatur mit dieser prophetisch-visionären Sprache. Und ich frage mich immer, ja, was nehme ich denn jetzt für mein Christsein im Alltag mit aus dem? Und eine Hilfestellung finde ich persönlich im Kommentar der Offenbarung von Gerhard Meyer. Gerhard Meyer, der kommt nächsten Samstag und Sonntag, ist der hier, Experte der Offenbarung. Und er schreibt Folgendes in seinem Kommentar zur Offenbarung. Johannes, also der Schreiber der Offenbarung, möchte mögliche Probleme der Zukunft lösen und nicht nur den gegenwärtigen Glauben stärken. Also diese Hure Babylon, die ist so viel mehr als das Rom im ersten Jahrhundert. Zu jeder Zeit wird es gottesfeindliche Mächte geben, die gegen die Braut des Lammes, gegen die Kirche ankämpfen werden. Die Christenheit als Kollektiv steht in einem Kampf. Du und ich, wir stehen in einem Kampf. Wir werden immer wieder versucht werden, dass wir nicht unseren Fokus verlieren, dass wir nicht links und rechts. Es gibt eine Begegnung von den Jüngern mit Jesus, die mir da immer hilft. Ich habe so das Gefühl, auch die Jünger haben sich so ein bisschen Sorgen gemacht. Was wird da in Zukunft noch auf uns zukommen? Und es gibt dieses Gespräch von den Jüngern mit Jesus. Die ganze Situation könnt ihr in Matthäus 24 nachlesen. Ich habe nur ein paar Sachen daraus genommen. Da fragen die Jünger Jesus, an welchen Vorzeichen können wir erkennen, dass die Weltzeit zu ihrem Ende kommt und dass du vor der Tür stehst? Da sagt Jesus, passt gut auf, damit euch keiner in die Irre führt. Ihr werdet viel Unheil zu Ohren bekommen, Kriege und Kriegsberichte. Passt nur auf, dass ihr dadurch nicht aus der Bahn geworfen werdet. Zu dieser Zeit werden sie euch in große Not bringen und euch umbringen. Ihr werdet die Ablehnung und den Hass der Menschen in allen Völkern auf euch ziehen, weil ihr euch zu mir stellt. Dann werden viele sich ganz von Gott abwenden. Sie werden sich gegenseitig ausliefern und einander voller Hass ablehnen, weil die Menschen immer mehr gegen Gottes guten Willen aufbegehren werden, wird die Bereitschaft abnehmen, anderen in selbstloser Liebe zu begegnen. Vers 13. Aber, jeder, der auf Gottes Spur bleibt, bis er das Ziel erreicht, wird gerettet werden, weil Gott ihn festhält. Wir werden als Kirche noch herausgefordert werden, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf Gottes Spur bleiben, bis wir das Ziel erreichen, wir gerettet werden und diese Zusage, Gott hält uns fest. Wir gehen nochmal zurück auf die italienische Autobahn. Irgendwann war der Berg zu Ende, das Tempolimit von 60 wieder auf 120 aufgehoben. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Auf der rechten Spur habe ich so richtig Gas gegeben. So richtig auf 130 hochbeschleunigt mit unserer Familienkutsche, die schwer beladen war. Und dann so nach einer Minute habe ich in den Rückspiegel geschaut. Und was habe ich gesehen? Nichts. Der LKW war weg. Aber was nehme ich mit? In einer nächsten Fahrt auf einer italienischen Autobahn bin ich vielleicht weniger überrascht, dass LKWs einfach 80, 100, 120 fahren. Ich bin auch weniger überrascht, aber das ist ja was, wo ich ja eigentlich wusste, dass in Italien Tempolimits nur Dekoration ist. Aber das nächste Mal bin ich weniger überrascht. Und doch werde ich sehr wahrscheinlich doch überrascht sein, weil ich komme so schön aus dem Tessin, da fahren noch alle so ganz okay und dann Italien. Und ich glaube, darum geht es, dass wir wach und bereit sind. Dass wir vielleicht manchmal nicht zu überrascht sind, jetzt bin ich hier versucht, jetzt ist der goldene Becher da. Ich möchte uns einladen als Stammi eine Antwort auf die Predigt im Lobpreis. Wir möchten zwei Lieder singen und für mich persönlich und auch für viele von euch ist Lobpreis eine mächtige Waffe in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Wenn wir als Kirche im Kollektiv in einer Stimme bekennen, dass Jesus Christus der Sieger ist, dass Jesus der Herr der Herren ist, der König der Könige, dann macht das was in der sichtbaren, aber auch in der unsichtbaren Welt. Ich lade euch ein, mitzusingen. Das erste Lied ist Mutig komme ich vor den Thron. Und vielleicht fällt es dir schwer, mitzusingen. Ihr könnt kommen, Band, Dankeschön. Vielleicht ist es auch schwer für dich, irgendwie jetzt mitzusingen. Vielleicht ist auch irgendwas aufgebrochen oder wie auch immer. Dann gäbe es das Angebot, das Gebetsteam wird im Foyer sein. Ich werde auch dort sein. Wir würden gern für dich beten. Vielleicht gibt es irgendwas, wo du vielleicht auch bekennen möchtest. Wir würden gern als Brüder und Schwester gemeinsam einstehen für dein Anliegen.